Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
In den USA ist ja vieles pompöser als bei uns. Viel patriotischer und auch oftmals ein bisschen kitschiger. Und wenn man sich die Memorials für die verstorbenen Präsidenten in Washington anschaut, dann sind die ja schon echt beeindruckend. Vor allem natürlich das Lincoln Memorial. Als ich dann vor ein paar Jahren in meinem Urlaub in den USA zum Grab von John F. Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington gegangen bin, da habe ich eine monströse Statue erwartet. Vielleicht ein Monument oder aber mindestens mal einen riesigen Sarkophag. Aber das Grab vom kompletten Kennedy-Clan ist total unscheinbar. Ein paar Granitplatten in eine Wiese eingelassen, dazu ein ewiges Licht, das immer brennt, und eben die Grabsteine von John F. Kennedy, seiner Frau Jackie und seinen beiden früh verstorbenen Kindern. Ganz simpel, ganz schlicht und dadurch unglaublich ergreifend. Aber ich finde, das passt zu diesem gut aussehenden und viel zu jung ermordeten Präsidenten. Seinen Tod, sein Leben und die Entscheidungen, die ihn in unserer Geschichte unsterblich gemacht haben, die schauen wir uns genauer an in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Tag.
Hi, grüß dich.
Ich muss ja gestehen, ich schwärme ein bisschen für John F. Kennedy. Ich finde, das war ein extrem gut aussehender, charismatischer Mann. Und ich bin mit dieser Meinung auch tatsächlich nicht allein. Auch zu Lebzeiten war Kennedy, zumindest im Ausland, ein unbestrittener Star. War er das denn in den USA auch?
Naja, also für einen Teil der Amerikaner ganz sicher. Das gut verdiente weiße Amerika an der Ostküste. Dieses weiße Amerika stand bei den Präsidentschaftswahlen am 8. November 1960 deutlicher hinter ihm als die großen Flächenstaaten an der Westküste. Allerdings gewann Kennedy auch einige Südstaaten, was dadurch erklärt wurde, dass sein Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson eben Texaner war. Außerdem hatte Kennedy sich für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung eingesetzt, was ihm Stimmen aus dem Lager der schwarzen Bevölkerung gebracht haben dürfte. Also in den USA hatte er eine knappe Mehrheit hinter sich gebracht. Sein Gegenkandidat war einer seiner späteren Nachfolger, nämlich der Republikaner Richard Nixon, der sich, wie gesagt, knapp geschlagen geben musste.
Kennedy wurde dann am 20. Januar 1961 vereidigt. Ermordet wurde er am 22. November 1963 in Dallas. Das sind genau 1036 Tage, die er im Amt war. Was hat es in dieser Zeit für politische Ereignisse gegeben?
Naja, es gab jede Menge, teilweise sogar geradezu dramatische Momente. Zunächst einmal stimmte er im April 1961 der Invasion auf Kuba zu, wo es ja 1959 den Putsch durch Fidel Castro gegeben hatte. Das war aber echt dilettantisch vorbereitet und durchgeführt worden und endete in einem politischen und militärischen Desaster. Dann erfolgte ein Jahr später erneut eine Krise um die karibische Insel Kuba, als nämlich bekannt wurde, dass die Sowjetunion dort Atomraketen stationieren wollte und zum Teil wohl auch schon hatte. Diese Krise war dramatisch nahe am Dritten Weltkrieg. Zum Glück für alle gelang im letzten Moment eine Einigung. Dazwischen fand der Bau der Berliner Mauer statt am 13. August 1961. Zunächst waren die westlichen Alliierten sprachlos, die Berliner fühlten sich im Stich gelassen. Aber der Besuch Kennedys im Westteil der Stadt, der am 26. Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus in dem Satz »Ich bin ein Berliner« seinen Höhepunkt fand, das versöhnte die Deutschen wieder mit den USA und natürlich auch mit ihrem Präsidenten. Und bei alledem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der Konflikt in Indochina immer weiter schwelte. Kennedy reagierte darauf mit der sogenannten Containment-Politik, also die Eindämmung des Konfliktes, die aber gleichzeitig Südvietnam die uneingeschränkte Hilfe der USA für den Fall einer kommunistischen Aggression zusicherte.
Er war also zu Zeiten des Kalten Krieges Präsident der Vereinigten Staaten.
Ganz genau. Die Kuba-Krise gilt als einer der Höhepunkte dieses Konfliktes, von dem man wohl im Nachhinein sagen muss, dass die Menschheit wirklich sehr viel Glück hatte und um einen atomaren Konflikt noch einmal herumgekommen ist. Mit Kuba und dem Mauerbau in Ost-Berlin sind zwei Brandherde des Kalten Krieges genannt worden. Der Konflikt in Indochina auch schon. Der hatte schon 1946 begonnen und wurde seit 1955 eben auch in Vietnam ausgetragen. Das militärische Engagement der USA begann aber erst unter seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson, der im Februar 1965 den Befehl erteilte, das von der Sowjetunion unterstützte Nordvietnam bombardieren zu lassen. Die Außenpolitik hatte in Kennedys Amtszeit also ein deutliches Übergewicht zur Innenpolitik.
John F. Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, wurde am 22. November 1963 ermordet. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Am 22. November 1963 wurde der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy in seinem Auto erschossen. Vor den Augen von tausenden Menschen, seiner Frau und den Leibwächtern. Einer von denen war Clint Hill, damals 32 Jahre alt, Special Agent beim Secret Service und Leibwächter von Kennedys Frau, Jackie Kennedy. Wie er die entscheidenden Minuten erlebt hat, erzählt er in seiner Zeugenaussage, aufgenommen vom Juristen Arlen Specter. Sandra Döter aus dem History Team hat sich die Aussage angeschaut.
Mr. Hill, wo in der Wagenkolonne waren Sie postiert?
Im Begleitfahrzeug, das direkt hinter dem Wagen des Präsidenten fuhr.
Und wie weit war der Wagen des Präsidenten vor seinem Begleitfahrzeug während der Fahrt des Konvois?
Ungefähr 1,5 Meter.
Welches Auto fuhr direkt hinter dem Begleitfahrzeug des Präsidenten?
Der Wagen des Vizepräsidenten.
Gab es irgendeine Situation, in der Sie das Begleitfahrzeug des Präsidenten verlassen haben?
Als wir die Main Street erreichten, da drängten die Menschen auf die Straße. Da sprang ich vom Begleitfahrzeug und lief nach vorne und kam auf den hinteren Teil des Präsidentenwagens, um näher an Mrs. Kennedy zu sein, falls jemand aus der Menge sie anfassen wollte oder etwas ins Auto werfen würde.
Wenn Sie sagen hinterer Teil, können Sie bitte genauer beschreiben, wo Sie standen?
Ja, Sir. An der hinteren Stoßstange des Präsidentenautos ist eine Stufe und oben auf dem Kofferraum ist ein Griff, an dem man sich festhalten kann, wenn man auf der Stufe steht. Danach bin ich aber zurückgegangen zum Begleitfahrzeug. Als wir dann um die Ecke gebogen sind auf die Elm Street, da sah ich so etwas wie einen Park. Überall im Park waren Leute und ich hörte einen Lärm von rechts, was ich für einen Feuerwerkskörper hielt. Ich habe sofort nach rechts geguckt und dabei streiften meine Augen die Präsidentenlimousine. Und ich sah, wie Präsident Kennedy sich an die Kehle fasste und sich nach vorn beugte, nach links.
War das der erste Schuss?
Das war der erste Knall, den ich hörte, ja, Sir. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte und sprang vom Auto und rannte zur Präsidentenlimousine. Gerade als ich sie erreichte, war da noch ein Knall. Anders als der erste, als würde jemand mit einem Revolver in einen harten Gegenstand schießen. Er hatte so etwas wie eine Art Echo. Mit meinem rechten Fuß, glaube ich, stieg ich auf die hintere linke Stufe des Autos. Und mit der Hand hielt ich mich am Griff fest, als das Auto ins Schlingern kam. Ich rutschte mit dem Fuß ab und musste ungefähr 3 oder 4 weitere Schritte machen, bevor ich es wieder auf das Auto schaffte. Der zweite Knall, den ich hörte, hat einen Teil des Schädels des Präsidenten weggerissen. Und er war sichtlich nach links gesackt. Mrs. Kennedy war von ihrem Sitz aufgesprungen und wollte, so kam es mir vor, nach etwas auf dem Heck hinten rechts greifen. Und dann merkte sie, dass ich versuchte, auf das Auto zu klettern. Sie drehte sich zu mir und ich packte sie und drückte sie zurück auf den Sitz. Ich kletterte weiter hoch und legte mich über sie.
Wie viele Schüsse, sagten Sie, haben Sie gehört?
2.
Haben Sie mehr als 2 Schüsse gehört?
Nein, Sir.
Was schätzen Sie, wie groß war die Zeitspanne zwischen dem ersten Knall, der wie ein Feuerwerkskörper klang, und dem zweiten Schuss, den Sie beschrieben haben?
Ungefähr 5 Sekunden.
Was würden Sie sagen, kam der Einschlag in den Kopf des Präsidenten gleichzeitig, vor oder nach dem zweiten Schuss, den Sie beschrieben haben?
Beinahe gleichzeitig.
Sie sagen, es sah so aus, als wollte Mrs. Kennedy nach etwas greifen, das auf dem hinteren Teil des Autos lag, also da, wo Sie herkamen.
Ja, Sir.
Haben Sie auf dem Heck irgendetwas gesehen, wonach sie hätte greifen wollen?
Ich dachte, ich sehe auch etwas, aber ich kann nicht sagen, dass dort wirklich etwas war. Ich weiß, dass wir am nächsten Tag einen Teil des Schädels des Präsidenten gefunden haben.
Wo haben Sie den Teil des Schädels des Präsidenten gefunden?
Er wurde auf der Straße gefunden. Ich glaube, es wurde von einem Medizinstudenten oder jemand anderem in Dallas gebracht.
Was würden Sie sagen, wie lange hat es gedauert von den Schüssen bis zum Parkland Hospital?
Ich würde sagen, 4 Minuten.
Hat Mrs. Kennedy irgendetwas gesagt auf diesem Weg?
Die ganze Zeit, seitdem ich auf das Heck des Autos gekommen bin, sagte sie, »Mein Gott, Sie haben seinen Schädel weggeschossen.« Bis zum Krankenhaus stammelte sie nur, »Jack, Jack, was haben Sie mit dir gemacht?« Und sie schluchzte.
Um sicherzugehen, dass das Protokoll komplett ist, was war Ihr erster Eindruck, woher der erste Schuss kam, Mr. Hill?
Hinten rechts.
Und beim zweiten Schuss?
Es war rechts, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass er von hinten kam.
Nun, haben Sie jetzt oder hatten Sie je vorher den Eindruck, dass ein Schuss von der Vorderseite des Präsidentenwagens kam?
Nein.
Danke, Mr. Hill. Das ist alles.
Danke, Sir.
Clint Hill war das, der Leibwächter von Kennedys Frau Jackie, vorgestellt von Sandra Döther. Hill hat das Attentat auf John F. Kennedy übrigens nie verschmerzt. Mit 43 Jahren hat er den Secret Service verlassen und er fühlt sich immer noch mitschuldig. Eben haben wir gehört, wie das damals abgelaufen ist, als John F. Kennedy erschossen wurde an diesem 22. November 1963. Worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist, wer war JFK eigentlich? Klar, Präsident der Vereinigten Staaten, verheiratet mit Jackie Kennedy. Soweit ist das bekannt, aber sonst? Das hole ich jetzt nach mit Alan Posener. Er ist Journalist und hat ein Buch über John F. Kennedy geschrieben. Hallo, Herr Posener.
Hallo.
Was für ein Mensch war JFK?
Der erste katholische Präsident der USA und auch der letzte bisher. Und keine große Sache bei uns, man fragt sich, na und, aber ganz wichtig in den USA, weil man damals, wo angelsächsische Protestanten den Ton angaben, in deren Augen hat man über die Katholiken so ähnlich gedacht wie manche Leute hier über die Muslime. Sie waren unsichere Kantonisten, deren Loyalität war suspekt und die Iren, und die Kennedys waren ja Iren, galten als Leute, denen der Pioniergeist fehlte, die von Priestern und Wohlfahrt abhängig waren und die, wenn sie den Aufstieg schafften, es nur auf krummen Wegen tun konnten, was ja für den Vater, Joseph P. Kennedy, ja stimmte, ein self-made man, Millionär, der auch auf krummen Wege Geld gemacht hatte, mit Alkohol zum Beispiel, während der Prohibition des Alkoholverbots. Und der von einem brennenden Ehrgeiz getrieben war, dass ein, wenn er nicht selber Präsident werden konnte, was er auch versucht hat, wenigstens einer seiner Söhne das konnte. Und diesem Ziel hat er drei Söhne geopfert. Und dieser Vater, der hatte eine ungeheure Verachtung für die Leitkultur Amerikas. Der sagte, hört nicht auf diese ganzen Moralgeschichten, es kommt nicht darauf an, was du bist, es kommt darauf an, wofür dich die Leute halten. Und diesem Leitbild folgte auch John F. Kennedy, ein schwächlicher, ein kränklicher Mann, der an der damals tödlichen Addison-Krankheit leidet, nur mit Cortison und Schmerzmitteln aufrechterhalten werden kann, der aber als jugendlicher Heldengestalt und Hoffnungsträger vermarktet wird. Also eine vollkommen künstliche Gestalt, der, glaube ich, auch nie wirklich wusste, wer er selber war.
Ist er denn tatsächlich nur seines Vaters wegen in die Politik gegangen oder hatte er da auch eigene Motive?
Nein, der hatte keine eigenen Motive. Er musste. Also der ältere Bruder war im Krieg gefallen und da war John F. Kennedy dran. Es kam gar nicht darauf an, was er selbst wollte. Er wäre wahrscheinlich gern Journalist geworden, aber ihn hat man nicht gefragt.
Hatte er denn zumindest politische Ziele?
Wenige. Also er war ganz ungewöhnlich für den amerikanischen Präsidenten, insofern als er sich gar nicht für die Innenpolitik interessierte. Das war ihm alles zu kompliziert, ach, das interessierte ihn nicht. Er wollte ein außenpolitischer Held sein. Er hatte, wenn man überhaupt seine Ziele zusammenfassen könnte, dann war das Let's make America great again, wie Donald Trump. Und er sah das in der Systemauseinandersetzung mit der kommunistischen Sowjetunion. Großes Wiederaufrüstungsprogramm, um Arbeitsplätze zu schaffen, besonders in den Südstaaten, wo die neuen Weltraum- und Raketenindustrie angesiedelt war. Und wenn überhaupt eine Modernisierung Amerikas ihm vorschwebte, dann eben um Amerika in der Systemauseinandersetzung mit der Sowjetunion größer zu machen. Und eingegangen in die Geschichte ist er ja eben nicht als dieser kalte Kriegspräsident, der er war, sondern weil er schließlich nach den Krisen um Berlin und Kuba einen Ausgleich suchen musste mit Russland und weil er durch die Rassenunruhen gezwungen ist, wurde etwas eine Bürgerrechtsbewegung auf den Weg zu bringen. Das waren Dinge, die er gar nicht vorhatte.
Das klingt alles, als wäre es ein Politiker gewesen, den man hassen konnte. Hatte er Feinde?
Er hatte Feinde, besonders in der eigenen Partei, weil man muss sich vorstellen, damals waren die Demokraten faktisch zwei Parteien. Im Norden waren sie die Partei der weißen Arbeiter und der weißen Minderheiten, also Iren, Italiener, Hispanics. Und der Juden natürlich. Und im Süden waren sie die Partei der weißen Vorherrschaft, des Apartheid, der sogenannten Dixiecrats. Und als er und sein übrigens großer und unterschätzter Vizepräsident Lyndon B. Johnson daran ging, die Bürgerrechtsbewegung durchzusetzen, womit sie die politische Landschaft Amerikas völlig auf Jahrzehnte bis heute verändert haben, dann haben die natürlich die weißen Populisten und Reaktionäre in der eigenen Partei vor allen Dingen bis auf den Tod gehasst.
Gehasst hat ihn mit Sicherheit auch der Attentäter, sonst hätte er ihn nicht umgebracht. Was waren da eigentlich die Gründe für dieses Attentat?
Kennedy hat selbst gedacht, es würde ihn irgendein verrückter weißer Suprematist abknallen, irgendein Reaktionär. Und das dachte auch Jacqueline Kennedy, als sie davon hörte. Und es passierte auch in Texas, wo die meisten Kennedy-Hasser lebten. Aber Lee Harvey Oswald war das Gegenteil davon. Er war ein Loser, ein zeitweiliger Kommunist, jemand, der in der Sowjetunion gelebt hatte, dort geheiratet und seine Frau zurück nach Amerika gebracht hatte. Ein Freund Fidel Castros, des Erzfeinds von John F. Kennedy, den Kennedy zu stürzen versucht hatte. Ein Mann, der aber vor allem darin ein bisschen wie ein verzerrtes Spiegelbild von Kennedy sich selbst Größe für sich haben wollte. Also Lee Harvey Oswald hielt sich immer für unterschätzt, immer für sozusagen, niemand hört auf mich, alle hören sie auf diese Heldengestalt Kennedy. Warum will niemand hören, was ich zu sagen habe? Und ich glaube, dass Lee Harvey Oswald den Mord an Kennedy als eine Art Rache an der Gestalt sah, die er nicht sein konnte. Und er hoffte vermutlich, dann würde er ein Star sein. Alle würden wissen, warum er das tat. Und dann würde er seine verworrenen Ansichten über eine neue, gerechtere Ordnung in der Welt allen Leuten, also einen dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, von dem er träumte, allen Leuten erklären konnte. Aber dazu kam es nicht, weil er umgebracht wurde. Aber ein Star ist er ja geworden. Nur leider, aus seinen Augen leider posthum.
Sagt Alan Posener. Er hat ein Buch über John F. Kennedy geschrieben und hat uns in dieser einen Stunde History erklärt, was für ein Typ das eigentlich war. Danke dafür.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, du hast eben gesagt, Kennedy war zu Zeiten des Kalten Krieges Präsident der Vereinigten Staaten. Der Kalte Krieg, der ging etwa von 1947 bis 1989 und er ist ja dadurch charakterisiert, dass er nicht eskalierte, also dass es keine wirklich kriegerischen Auseinandersetzungen gab. Aber ein paar Mal war es ziemlich brenzlig und knapp davor, auch in der Amtszeit von Kennedy, ne?
Also in der Rückschau betrachtet kann man das sicher so sagen. Der Konflikt um die Einflusssphären einerseits der kommunistisch regierten Welt und andererseits der kapitalistischen Länder, der schwelte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis 1945 waren Ost und West alliierte Kriegspartner gegen den gemeinsamen Feind Deutschland. Aber kaum hatten sie den Sieg errungen, wurde klar, dass sie keine weiteren Gemeinsamkeiten mehr hatten. Das von der Sowjetunion bestimmte kommunistische Lager wollte in Europa und Asien, später auch in Afrika, immer mehr Einfluss ausüben. Berlin zum Beispiel war einer der Zankäpfel in diesem Kalten Krieg. Die Sowjetunion wollte die geteilte Stadt wieder vereinen und als dritten deutschen Staat mitten im Gebiet der DDR etablieren. Das scheiterte am massiven Widerstand der anderen Alliierten und führte letzten Endes zum Bau der Berliner Mauer. Aber die Konfrontation, die verlief auch quer durch Vietnam, wo der Norden von der Sowjetunion und der Süden von den USA unterstützt wurden. Afrika war seit dem Beginn der 60er Jahre ebenfalls Schauplatz des Kalten Krieges, zunächst im Kongo, später in anderen afrikanischen Ländern, die nach und nach in die Unabhängigkeit von ihren europäischen Kolonialmächten entlassen wurden.
Ost und West waren also militärisch gut ausgerüstet und haben immer wieder auch damit gedroht, in diesem Konflikt einen atomaren Weltkrieg auszulösen. War das wirklich eine Option?
Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Wenngleich man wohl eine Einschränkung machen muss, denn bei der Kuba-Krise, da stellte sich hinterher heraus, dass die Sowjetunion tatsächlich nukleares Material auf Kuba stationiert hatte. Und von dort aus zur amerikanischen Küste sind es weniger als 100 Meilen. Wir können natürlich nicht in die Köpfe der Militärs in Moskau oder in Washington gucken, aber bei den Politikern auf beiden Seiten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einen solchen Krieg wirklich losgetreten hätten. Ich glaube, Chruschtschow und das Moskauer Politbüro, die wollten testen, wie weit die US-amerikanische Administration unter Kennedy, den man in der UdSSR für jung und politisch unerfahren hielt, zurückweichen würde. Dafür spricht im Übrigen auch, dass nach der Kuba-Krise der berühmte heiße Draht eingeführt wurde. Über diese direkte Verbindung konnten die Verantwortlichen in Moskau und Washington sofort Kontakt miteinander aufnehmen, um Krisen zu entschärfen. Trotzdem wurde immer weiter aufgerüstet, sodass am Ende die beiden Militärbündnisse NATO und Warschauer Pakt die atomaren Waffen hatten, um sich gegenseitig mehrfach umzubringen. Dabei, mit Verlaub, hätte einmal durchaus gereicht.
Absolut. Und viele dieser Atomwaffen existieren ja auch noch bis heute in irgendwelchen Lagern irgendwo versteckt auf der Welt. Kein schöner Gedanke. Danke, Matthias. Im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn gibt's in der Dauerausstellung eine Vitrine. Da steht ein Bild von John F. Kennedy und daneben liegt eine Visitenkarte. Darauf steht in krakeliger Handschrift: Ich bin ein Berliner. Einer, der sich mit beidem gut auskennt, ist Professor Harald Biermann. Er ist stellvertretender Präsident der Stiftung Haus der Geschichte und hat sich mit Kennedy und dem Kalten Krieg wissenschaftlich beschäftigt. Hallo, Herr Biermann.
Hallo, Frau Rosenblätter.
Welche Rolle hat JFK denn im Kalten Krieg gespielt? War er eher so der Antreiber oder eher der Bremser?
Nun, er war beides zugleich und das beschreibt auch ein wenig die ambivalente Rolle, die er in dieser Zeit gespielt hat. Zum einen hatte er auf der höchsten strategischen Ebene, also dort, wo es um Atomwaffen geht, größte Sorgen, ja Todesängste. Und auf einer niedrigeren Ebene, also zum Beispiel bei der Guerilla-Bekämpfung, war er extrem aggressiv. Das amerikanische Engagement in Vietnam, was dann nachher zum Vietnamkrieg sich auswächst, beginnt im Grundsatz unter Kennedy.
In seiner Amtszeit sind ja relativ bedeutende Sachen gefallen, unter anderem die Kuba-Krise, der Mauerbau und noch andere Dinge. Hat er dabei mit den NATO-Partnern kooperiert oder wollte er eher alles im Alleingang lösen?
Kennedy ist im Grundsatz jemand, der mit großer Skepsis auf die NATO-Verbündeten schaut, mit allergrößter Skepsis vor allem auf die Bundesrepublik Deutschland. Und er hatte einen Hang zum Unilateralismus, also zum alleinigen Vorgehen. Das beste Beispiel ist die Kuba-Krise, wo er hinter dem Rücken der NATO entgegen aller amerikanischen Zusicherungen versucht, mit der Sowjetunion einen Deal auszuhandeln mit Khrushchev über mehrere Backchannels, also Geheimdiplomatie. Und er hat während der gesamten Zeit seiner Präsidentschaft immer bestritten, dass er diesen Geheimdeal, der allgemein auch erwartet wurde in NATO-Kreisen, überhaupt zugestimmt hat. Aber er ist diesen Weg ganz, ganz alleine gegangen. Nur die allerwenigsten seiner Vertrauten waren eingeweiht. Und er hat auch das amerikanische Volk über diesen Deal ebenfalls belogen.
Hatte er denn eine Vorstellung oder eine Vision von einer Welt mit NATO und Warschauer Pakt?
Das waren die beiden großen Konstanten in seinem Denken. Er konnte sich, und das ist vielleicht einer der Makel, die man heute ihm ankreiden muss, er konnte sich nicht vorstellen, dass die Sowjetunion eines Tages untergehen würde oder dass Amerika triumphieren würde. Im Gegenteil, er hatte allergrößte Bedenken, dass die Vereinigten Staaten überhaupt in der Lage sein würden, gegen die totalitäre Diktatur in der Sowjetunion bestehen zu können. Diese Auffassung hatte er als junger Mann in den 30er Jahren gewonnen und diese feste Überzeugung, dass Demokratien eigentlich totalitären Diktaturen unterlegen seien, hat ihn sein ganzes Leben geprägt und hat ihn dann eben auch an der einen oder anderen Stelle zu außenpolitischen Überreaktionen verleitet.
Unter anderem sein Besuch in Berlin hat maßgeblich das positive Amerika-Bild in Deutschland geprägt. War das tatsächlich so oder ist das jetzt in der Rückschau so ein bisschen verklärend?
Nein, dieser Besuch in Berlin war für die Westberliner, aber eben auch für die Westdeutschen ein Höhepunkt der deutsch-amerikanischen Kooperation. Und aus der Rückschau vergessen wir den eigentlichen Kern der Aussage von Kennedys berühmter "Ich bin ein Berliner" Rede. Das war eine brutal harte Abrechnung mit dem sowjetischen Kommunismus und mit den Machthabern in Ost-Berlin. Und diese Abrechnung ist natürlich bei den Westberlinern, die kaum 2 Jahre zuvor durch die Mauer sozusagen eingemauert worden sind, hervorragend angekommen. So gut angekommen, dass Adenauer, der ja mit auf dem Podium stand, größte Sorge bekam über die Begeisterungsfähigkeit der Deutschen für diesen immer noch recht jungen Präsidenten. Und das muss vielleicht auch noch gesagt werden, dieses Bild, was Kennedy verkörpert hat, das war der eigentliche Motivator für seine Beliebtheit. Also ein junger Mann, verheiratet mit einer attraktiven Frau, damals schon die Presse und sein Image fest im Blick habend, was mit der Realität natürlich nichts zu tun hat. Kennedy war ein schwer kranker Mann, er war in großen Teilen tablettensüchtig und hatte darüber hinaus auch, wie soll würde man einmal sagen, doch recht zahlreiche Affären, die eigentlich keine Affären waren, sondern dort wurde seiner Sexsucht gefrönt. Also alles in allem kein guter Präsident, der aber in seiner Zeit gefeiert wurde. Und diese Tatsache sollte uns recht, wie soll ich einmal sagen, skeptisch machen gegenüber Urteilen, die zu schnell gefällt werden.
Professor Harald Biermann ist stellvertretender Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn. Wir haben unter anderem über das Verhältnis von John F. Kennedy und der NATO gesprochen. Danke Ihnen dafür.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Kaum ein US-Präsident ist so legendär wie John F. Kennedy. Und allen Kritikern, Aufklärern, Klarstellern zum Trotz, der Mythos Kennedy bleibt erhalten. Zu Recht? Fragen wir Professor Winfried Fluck. Er hat das John F. Kennedy Institut für nordamerikanische Studien an der Freien Universität geleitet und hat an einem Buch zum Thema Mythos Kennedy mitgearbeitet. Hallo, Herr Fluck.
Hallo.
Gibt es diesen Kennedy-Mythos wirklich?
Ja, unbedingt. Also ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, dass Kennedy eigentlich kein besonders erfolgreicher Politiker war. In allen Umfragen über die amerikanischen Präsidenten steckt er eigentlich immer weit hinten. Und trotzdem ist er die Person, über die wir immer wieder sprechen, zu der wir zurückkommen, über die es inzwischen unzählige Enthüllungen gegeben hat. Und trotzdem können diese Enthüllungen der Person nichts antun. Der Mythos ist unangetastet. Mythos heißt ja eigentlich ursprünglich Göttergeschichte. Und letztlich ist es die Geschichte eines Helden. Und Kennedy ist für uns immer noch der jugendliche Held, der Ritter der Tafelrunde, der Vertreter eines tatkräftigen Idealismus, den wir gerne als typisch amerikanisch empfunden hätten. Also es ist erstaunlich, wie dieser Mythos intakt geblieben ist.
Wo kam der denn her?
Ja, ich glaube, es war im Grunde zweierlei. Das eine war eine sehr geschickte Inszenierung von Kennedy und seinen Beratern. Er gilt als der erste medienbewusste Präsident, war sehr fernsehkompetent, wusste das Medium sehr gut zu nutzen. Also da war schon allerlei Inszenierung dabei. Aber auf der anderen Seite, die Inszenierung muss ja auch ankommen, die muss ja auch wirken. Er erfüllte eigentlich eine Fantasie, die wir alle gern haben, dass der Politiker eigentlich nicht der Hinterzimmermensch ist, den wir immer unter Verdacht haben, dass da was über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, sondern er erschien als ein praktisch authentischer Idealist, als ein Vertreter eines ganz neuen Politikertyps. Und insofern haben wir natürlich auch allerlei in ihn hineinprojiziert. Also die Inszenierung kam unseren Wünschen und dem, was wir gerne sehen wollten, sehr entgegen.
Seine Ermordung in Dallas ist ja nie vollständig aufgeklärt worden, unter anderem, weil der Täter selbst auf dem Weg ins Gefängnis dann erschossen wurde. Hat das diesen Mythos noch verstärkt?
Unbedingt. Also ich glaube, es wäre auch Kennedy nicht erspart geblieben, dass er allmählich so einen Prozess der Entzauberung durchlaufen hätte. Aber wenn der jugendliche Held im Zenit seiner Tatkraft erschossen wird, dann ist das eine Tragödie von Shakespeare'schem Ausmaß, etwas, was praktisch normalerweise gar nicht vorkommt, sondern eine Außerordentlichkeit bedeutet, die wir ganz selten erleben und die auch letztlich dann gar nicht erklärt werden kann mit einem Einzeltäter wie Oswald. Das wäre zu banal, das wäre zu trivial, dass der jugendliche Held von einem unbedeutenden Menschen erschossen ist, sondern deswegen entstehen dann ja auch sofort Verschwörungsfantasien über den Tod. Da müssen irgendwelche geheimen Mächte am Werk gewesen sein. Und all das kommt zusammen zu Geschichten. Und diese Geschichten lassen sich verfilmen, die lassen sich wiedererzählen, die lassen sich wieder aufbereiten, die führen zu neuen Büchern und so weiter und so fort. So bleibt der Mythos am Leben und wird vielleicht sogar noch immer weiter ausgebaut.
Sie haben eben gesagt, Kennedy sei eigentlich nur so ein mittelmäßiger Politiker gewesen. Das heißt, sein Mythos wirkt stärker als seine Politik?
Ja, absolut. Also das ist die ganze Erklärung von Kennedy. Kennedy war nicht sehr aktiv in der Bürgerrechtsbewegung der Zeit, weil er politisch kalkulierte. Die Bürgerdemokratische Partei, deren Kandidat er war, war ja praktisch bürgerrechtsfeindlich. Das waren im Wesentlichen Südstaatendemokraten. Die wollte er nicht verärgern, deswegen unternahm er da sehr wenig. Er war derjenige, der Vietnam auf den Weg gebracht hat, obwohl er es dann nicht mehr ausbaden musste. Er hat sich in seiner Kuba-Politik völlig verrannt. Er hat einige spektakuläre Ereignisse wie die Mondlandung oder das ganze Projekt der Raumfahrt in Gang gesetzt. Aber de facto erreicht hat er wirklich sehr, sehr wenig. Umso erstaunlicher ist es ja, dass wir ein völlig anderes Bild von ihm vor Augen haben. Der interessante Kontrast ist Lyndon B. Johnson, der eigentliche Held der Bürgerrechtsbewegung in Amerika ist. Der hat das alles in Gang gebracht. Aber dann kam Vietnam und das veränderte sein Image total. Und deswegen hat Lyndon B. Johnson heute keinen guten Ruf. Und Kennedy, der sehr viel weniger gemacht hat, hat den immer noch den großen mythischen Ruf. Also so funktionieren häufig solche öffentlichen Prozesse leider auch.
Über den Mythos Kennedy habe ich gesprochen mit Dr. Winfried Fluck. Er war Professor an der Freien Universität in Berlin und hat da unter anderem das John F. Kennedy Institut geleitet. Danke Ihnen für die Information.
Danke.
Vor mehr als 70 Jahren waren die Deutschen und die Amerikaner verbitterte Feinde, die gegeneinander gekämpft haben. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich dann dieses Bild innerhalb von wenigen Jahren gewandelt, hin zu einem freundschaftlichen Verhältnis, das jetzt viele Jahre Bestand hatte. Dieses positive Amerika-Bild ist unter anderem entstanden durch die amerikanischen Soldaten, die in den Nachkriegsjahren Kaugummi und Schokolade verteilt haben. Matthias, wie steht's denn aktuell um dieses Verhältnis?
Also vielleicht muss man erst einmal festhalten, dass dieses Verhältnis am Anfang tatsächlich uneingeschränkt gut war. Die Amerikaner symbolisierten eine vollkommen andere Welt, frei, unabhängig, offen und tolerant. Nach den Erfahrungen der Nazi-Diktatur kam das bei den Deutschen natürlich super an. Dieses Amerika wurde von John F. Kennedy repräsentiert, aber schon bald nach ihm bekam es starke Brüche. Und aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurde für einige Deutsche das Land der Kriegstreiberei, in Vietnam zum Beispiel. Es folgten dann Präsidenten, denen es mehr oder weniger gelang, die Deutschen zu begeistern. Richard Nixon, Ronald Reagan oder George W. Bush konnten das nicht. Bill Clinton oder Barack Obama hingegen waren in Deutschland extrem beliebt. Insofern war das Amerika-Bild in Deutschland immer schon nicht ganz realistisch und vielleicht auch zu sehr von der Person des jeweiligen Präsidenten abhängig.
Andererseits, das Deutschland-Bild der Amerikaner ist ja auch nicht immer ganz realistisch. Im Moment ist der amerikanische Präsident hier in Deutschland eher umstritten. Die Beziehungen sind aktuell auch nicht ganz so rosig. Wie kann sich das noch ändern?
Also wenn du die große politische Bühne meinst, dann kann ich mir eine entscheidende Verbesserung in der Amtszeit von Donald Trump nicht vorstellen. Da sind die Welten, die zwischen deutscher und amerikanischer Politik liegen, wohl doch zu groß. Aber das wird sich auch wieder ändern. Ich denke, dass man sich tatsächlich vor Ort, also in Amerika selber, ein Bild machen sollte. Nur dort kann man erfahren, warum Amerikaner sind, wie sie sind und dass Donald Trump eben nicht die gesamte USA repräsentiert. Wir sollten uns nicht allzu sehr von den momentanen politischen Unstimmigkeiten beeinflussen lassen und lieber versuchen, das Land Amerika und die vielen, vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen zu entdecken. Denn das sollte unser Amerika-Bild ausmachen und nicht so sehr, wer gerade im Oval Office im Weißen Haus sitzt.
Und das stimmt tatsächlich. Freundliche und hilfsbereite Menschen gibt es in den USA wirklich viele. Das ist sehr, sehr beeindruckend. In der nächsten Eine Stunde History beschäftigen wir uns mit einer anderen Umbruchszeit, nämlich der Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Der Kaiser hatte abgedankt, der Krieg war vorbei. Wie also sollte es in Deutschland weitergehen? Das wurde unter anderem im Dezember 1918 beim Reichsrätekongress in Berlin besprochen. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.